Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Heute möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie als Unternehmer mehr Kontrolle über Ihre Immobilieninvestitionen erhalten. Dafür gebe ich Ihnen drei Analyse-Tools an die Hand, mit denen Sie einen sauberen Überblick über die Rentabilität, den Cashflow und die Kosten Ihrer Immobilieninvestitionen erhalten. Mein Ziel ist es, dass Sie im Anschluss innerhalb von weniger als 20 Minuten eine deutlich bessere Entscheidung darüber treffen können, ob Sie in eine Immobilie investieren möchten oder nicht. Und auch, dass Sie schnell herausfinden können, ob sich eine Investition, die Sie bereits getätigt haben, lohnt oder nicht. Dafür zeige ich Ihnen drei Berechnungen. Als erstes die Cashflow-Rechnung, dann im Anschluss die Steuerrechnung und als drittes die Vermögensaufbaurechnung. Und als Steuerberater bin ich spezialisiert auf Vermögensaufbau und Vermögensstrukturierung. Mein Ziel ist es, über diesen Kanal genau die passenden Mandanten zu finden, denen ich helfen kann, absurd reich zu werden. Damit es möglich wird, bekommen Sie von mir alles, was ich an Wissen habe. So können Sie als Unternehmer effizient Vermögen aufbauen. Und falls Sie jemanden brauchen, um Ihnen dabei zu helfen, können Sie gerne auf mich zurückkommen und ich helfe Ihnen mit der Umsetzung als Berater. Die drei Berechnungen, die wir anschauen, gehen Hand in Hand, auch wenn sie völlig unterschiedliche Dinge zeigen. Deswegen macht es Sinn, mit allen dreien zusammenzuarbeiten. Was Sie bei einer Immobilie fast immer erreichen wollen, ist ein positiver Cashflow. Als erstes erweitern Sie mit einem positiven Cashflow der Investition Ihren finanziellen Spielraum. Denn wenn die Einnahmen die Ausgaben deutlich übersteigen, haben Sie mehr freie Liquidität, um weiter zu investieren. Dann als zweites auch ein positiver Cashflow ein Sicherheitspuffer. Falls Einnahmen wegfallen sollten oder Ausgaben steigen, kommt Ihre Investition nicht einfach ins Schwimmen. Und als drittes verbessert der positive Cashflow Ihr Standing gegenüber Geldgebern wie der Bank. Denn die Bank sieht, dass Liquidität und ein Sicherheitspuffer bestehen und wird Ihnen dann leichter bessere Konditionen und weitere Darlehen einräumen. Dann haben wir die Einkommenssteuer, die aufgrund der Immobilie zusätzlich anfällt. Private Investoren lassen die oft unter den Tisch fallen. Entweder weil es zu kompliziert scheint, die Steuer zu berechnen, oder aber weil sie schlicht daran nicht denken. Da die Steuer aber auch eine Ausgabe ist, die Sie mit einkalkulieren sollten, zeige ich Ihnen, wie Sie auf eine einfache Art und Weise die voraussichtliche Steuerlast mit einberechnen können. Und als letztes wollen Sie ja nicht nur einen positiven Cashflow und wissen, wie hoch die Steuer ist, sondern Sie wollen ja auch langfristig Werte schaffen. Fangen wir an mit der Cashflow-Rechnung. Die Cashflow-Rechnung zeigt ganz simpel, was auf Ihrem Konto oder in Ihrer Geldbörse landet und was daraus verschwindet. Bereinigt um eigenes Kapital, was nur von einem Konto zum anderen hin und her geschoben wird. Es kommt also auf den Zufluss und den Abfluss der Gelder im Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres an. Am sinnvollsten setzen Sie sich also eine schlichte Excel-Tabelle auf, die Sie untergliedern in Einnahmen und Ausgaben. Und diese Posten, diese beiden Posten, füllen Sie dann mit all den Unterposten auf, die in Frage kommen. Das sind also auf der Einnahmenseite unter anderem Mieteinnahmen, Steuererstattungen, Zahlungen von umgelegten Nebenkosten und die Einnahmen aus der Vermietung von Garagen oder ähnlichem. Und auf der Ausgabenseite steht dann alles, was abfließt, also unterjährig bezahlt wurde. Strom, Wasserzahlungen, Grundsteuer, Renovierungskosten, Hausverwaltungskosten, Versicherungsbeiträge und ähnliches. Und auch die Zahlungen an die Bank, also Zins und die Tilgung, gehören dazu. Faktisch gesehen ist auch die Auszahlung eines Darlehens eine Einnahme, wenn zum Beispiel ein Teil des Bankdarlehens auf Ihr Konto ausbezahlt wird, weil Sie zum Beispiel Renovierungen mitfinanziert haben. Genauso wie die Auszahlung auf Ihr Konto eine Einnahme ist, sind die Beträge, die Sie für die Anschaffung der Immobilie ausgegeben haben, also das eingesetzte Eigenkapital bei der Anschaffung, und auch die Anschaffungsnebenkosten wie Maklergebühr, Notargebühr, Grunderwerbsteuer und sowas, auch Ausgaben, deren Bezahlung in der Cashflow-Rechnung auftauchen muss und angesetzt wird. Das Ziel ist also, dass Sie einen sauberen Überblick darüber erhalten, wie sehr die Immobilieninvestition Sie belastet von der Liquidität her. Was nicht dabei erfasst wird, sind eigene Auszahlungen und Einzahlungen auf das Immobilienkonto. Denn hier verschieben Sie ja nur Geld von einem Teil Ihres Vermögens zu einem anderen Teil Ihres Vermögens. In diesem ersten Schritt verschaffen Sie sich also eine erste Übersicht darüber, mit was Sie rechnen müssen an tatsächlicher Belastung auf Ihrem Konto. Das bringt Sie aus verschiedenen Gründen weiter. Oft ist es ja so, zum Beispiel, dass Banken Renovierungsarbeiten zwar mitfinanzieren, sie aber selbst in Vorleistung gehen müssen und dann eine Erstattung im Nachhinein bekommen. Wenn Sie diese Lücke nicht mit eigenem Geld zwischenfinanzieren können, dann könnte das ein Problem für Sie bedeuten. Es macht also Sinn, im Vorhinein das Problem zu sehen, um gegensteuern zu können. Was sich dann unterm Strich ergibt, wenn Sie die ganze Aufstellung gemacht haben, ist ein positiver oder ein negativer Betrag. Das ist Ihr Cashflow. Und diesen Cashflow können Sie jetzt ins Verhältnis zu Ihrem eingesetzten Eigenkapital stellen. Wenn Sie zum Beispiel 25.000 Euro eigenes Geld eingesetzt haben und die Immobilie produziert im ersten Jahr einen Cashflow von 4.000 Euro, dann spricht das einer Cashflow-Quote von 4.000 durch 25.000, also 16%. Und wenn Sie das sehen, dann können Sie ganz entspannt sein, weil das eine gute Quote ist. Dazu sehen Sie an der Höhe der Einnahmen, wie viel im Gesamten auf das Konto eingegangen ist und oder wird. Und auch sehr wichtig, an der Höhe der Ausgaben, wie viel im Gesamten abfließt. Daran können Sie sich als erstes orientieren und abschätzen, wie hoch die Ausstattung an liquiden Mitteln auf dem Konto sein muss, damit Sie nicht in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Sollten Sie bereits investiert haben, ist die Cashflow-Rechnung eine gute Möglichkeit, um den Durchblick darüber zu bekommen, wie sich Ihre Investition wirklich schlägt. Über mehrere Jahre hinweg gesehen, sehen Sie an der Entwicklung der Cashflow-Quote, ob alles in Ordnung ist oder ob Sie eine Entwicklung in eine negative Richtung haben, dass Ihr Cashflow quasi weniger wird. Können Sie gegensteuern. Die zweite Rechnung, die sich anbietet, ist die Steuerrechnung. Das ist faktisch das, was Ihr Steuerberater in der Anlage vorerklärt oder Sie selbst, wenn Sie die Steuererklärung selbst machen, erweitert um eine Berechnung der Steuerlast, die auf Ihre Immobilienerträge entfällt. Ein Problem, das viele Investoren haben, ist, dass die Steuer erst im Nachhinein aufschlägt und niemand so richtig weiß, wie hoch sie eigentlich sein wird. Optimalerweise wissen Sie das aber schon im Vorhinein. So können Sie auch mit etwas Fachwissen zum Beispiel eine Steuererstattung erwirken, obwohl Ihre Immobilie von Anfang an rentabel ist und Vermögen aufbaut. Auch die Steuerrechnung hat die Bausteine Einnahmen und Ausgaben. Die Ausgaben heißen hier allerdings im Fachjargon Werbungskosten oder eben Betriebsausgaben, wenn Sie die Immobilie in der GmbH kaufen. Praktischerweise können wir auf die Einnahmen und die Ausgaben der Cashflow-Rechnung zurückgreifen. Denn auch im Steuerrecht kommt es, zumindest wenn Sie die Immobilie als Privatperson kaufen, auf den Zufluss und den Abfluss der Gelder an. Allerdings dürfen wir nicht alle Posten mit in die Steuerberechnung reinnehmen. Einige Sachen bleiben außen vor. Unter anderem die Kreditauszahlung auf Ihrem Konto, die Zahlungen in die Instandhaltungsrücklage, Tilgungsbeträge in der Zahlung an die Bank und Steuerzahlungen für die Einkommenssteuer. Auf der Einnahmenseite stehen regelmäßig Mieteinnahmen und Nebenkostenzahlungen der Mieter, die wir aus der Cashflow-Rechnung ziehen. Und auch für die Werbungskosten können wir grundsätzlich auf die bezahlten Ausgaben im Jahr zurückgreifen. Wichtig ist hier eben, dass für den Kredit nur die Zinsen angesetzt werden. Man sagt, dass die Tilgung nur die Rückzahlung von fremdem Kapital ist und deswegen keine Ausgabe sein darf. Schließlich ist es ja auch so, wie wenn Sie Ihr eigenes Geld einsetzen. Und wenn Sie Ihr eigenes Geld einsetzen, dann dürfen Sie das eigene Geld ja auch nicht als Ausgabe ansetzen. Stattdessen erhält man für die Steuer eine separate Ausgabe für die Anschaffung der Immobilie. Das ist die AFA. Diese Absetzungen für Abnutzungen sollen den Wertverlust der Immobilie durch Zerfall widerspiegeln und bemessen sich nach einem fixen Prozentsatz von 2%, 2,5% oder 3% auf die Anschaffungskosten des Gebäudes. Dazu kann man hier noch Sonderabschreibungen geltend machen in verschiedensten Fällen. An dieser Stelle bleiben wir aber erstmal nur bei dem Begriff der AFA. Genauso wie den Gebäudewertverlust unterstellt wird, unterstellt man auch Wirtschaftsgütern, die für die Wohnung oder das Haus angeschafft wurden, einen Wertverlust. Das sind regelmäßig Möbel oder die Küche, wenn Sie zum Beispiel möbliert vermieten. Auch wenn Sie diese Vermögensgegenstände voll bezahlt haben, dürfen Sie grundsätzlich nur einen Teil davon pro Jahr ansetzen. Die Kosten verteilt man auf die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes. Bei Küchen werden zum Beispiel 10 Jahre angesetzt. Bei Möbeln schwankt die Nutzungsdauer zwischen 3 und 8 Jahren. Maßgeblich für die Nutzungsdauer ist regelmäßig die Wertigkeit der Möbel. Am besten googeln Sie einfach Nutzungsdauer, Steuer und zum Beispiel Schrank. Ja, wenn Sie die Nutzungsdauer von einem Schrank wissen wollen, finden Sie recht schnell einen Anhaltspunkt. Einen Link zu den amtlichen AFA-Tabellen der Finanzämter packe ich Ihnen aber auch in die Beschreibung rein. Diese AFA-Tabellen sind die offiziellen Angaben des Finanzministeriums zur Nutzungsdauer. Daran sind Sie zwar nicht gebunden, aber es hilft als Anhaltspunkt. Im Jahr der Anschaffung müssen Sie zudem beachten, dass nur die vollen Monate der Anschaffung angesetzt werden dürfen. Wenn Sie also eine Einbauküche für 10.000 Euro zum 15. Juli anschaffen, dürfen Sie nur 1/10 von 6/12 für 6 Monate von 12 Monaten der 10.000 Euro ansetzen. Dann gelten hier auch die GWG-Regeln, falls Sie von denen schon gehört haben. Alles an Kleinzeug, was Sie kaufen und unter 800 Euro netto gekostet hat, das dürfen Sie voll im Jahr der Anschaffung der Sache als Ausgabe ansetzen, völlig egal, wie lange Sie es nutzen können. Nehmen Sie in die Steuerrechnung alles mit rein, was im Zusammenhang mit der Vermietung an Kosten angefallen ist. Nicht vergessen sollten Sie, dass es rein steuerlich auch besondere Posten gibt, die man mit ansetzen darf und die teilweise sogar nur die Steuer drücken, ohne dass sie überhaupt Kosten hatten. Auch die sollten Sie mit reinnehmen. Bei der Berechnung und bei der Steuererklärung. Das sind unter anderem Fahrtkosten zu Immobilien, Notar, Hausverwaltung und so weiter mit 30 Cent auf den gefahrenen Kilometer, also hin und zurück, je nachdem, wo Sie hinfahren. Verpflegungsmehraufwendungen von pauschal 14 Euro pro Tag, an dem Sie wegen der Immobilie mehr als 8 Stunden außer Haus waren. Und die Homeoffice-Pauschale für Verwaltungsarbeiten zu Hause für die Immobilie von 6 Euro pro Tag. Wenn Sie alles gesammelt haben, bringen Sie es in eine sinnvolle Ordnung, berechnen dann den sogenannten steuerlichen Überschuss. Einnahmen minus Werbungskosten ist der steuerliche Überschuss, das ist Ihr steuerlicher Gewinn aus der Immobilie. Und dann, um die Steuer zu berechnen, brauchen Sie noch den Steuersatz. Und zwar ganz explizit Ihren Grenzsteuersatz. Das ist der Steuersatz, mit dem jeder Euro belegt wird, der auf Ihr normales Einkommen, also Gewinn aus dem Unternehmen, Vermietungseinkünfte oder Arbeitslohn, hinzukommt obendrauf. Entweder Sie fragen Ihren Steuerberater nach Ihrem Grenzsteuersatz oder alternativ nehmen Sie Ihren letzten Steuerbescheid, suchen den Posten zu versteuerndes Einkommen, dann fragen Sie sich, haben Sie mehr oder weniger in diesem Jahr verdient als im Jahr des Steuerbescheides? Wenn mehr, dann erhöhen Sie den Betrag und wenn weniger, dann vermindern Sie ihn. Dann gehen Sie auf die Internetseite des Bundesministeriums für Finanzen. Dort gibt es einen Steuerrechner, verlinke ich Ihnen auch in der Infobox. Und da geben Sie das zu versteuernde Einkommen ein, das Sie wahrscheinlich haben. Sie geben ein, ob Sie verheiratet sind oder nicht. Und das entsprechende Jahr, um das es bei der Immobilie geht. Und dann sehen Sie hier unten, wenn Sie runterscrollen, Ihren Grenzsteuersatz. Mit diesem Prozentsatz können Sie nun berechnen, wie hoch die Steuer wahrscheinlich sein wird. Prozentsatz mal steuerlicher Überschuss der Immobilie ergibt den Steuerbetrag, der auf den Gewinn Ihrer Immobilie anfällt. Selbstverständlich ist es nur ein Anhaltspunkt. Aber es reicht meist aus, um abzuschätzen, was auf einen zukommt. Perfekt, damit haben wir die zweite Berechnung, die wichtig ist, die Steuerberechnung. Und dann kommen wir zu der Vermögensaufbaurechnung. Die dritte Rechnung im Bunde, die Vermögensaufbaurechnung, die ist deswegen wichtig, da Sie vielleicht wissen wollen, was Ihre Immobilie zu Ihrem Vermögensaufbau wirklich beiträgt. Der Cashflow an sich ist ja recht wenig aussagekräftig. Sie können Ihre Immobilie ja zum Beispiel verfallen lassen und alles an Kapital über die Miete herausziehen. Und Sie hätten einen positiven Cashflow, aber trotzdem einen Wertverlust bei der Immobilie. Oder Sie tilgen extrem viel, der Cashflow ist negativ, aber stattdessen bauen Sie Vermögen auf. Für diese Berechnung müssen Sie sich also klar machen, was Sie sehen wollen. Meiner Meinung nach macht es Sinn, herauszuarbeiten, wie viel Eigenkapital Sie aufgebaut haben oder pro Jahr aufbauen. Als erstes brauchen Sie dafür die Wertzuwächse im Jahr. Das sind natürlich die Mieteinnahmen und sonstige Einnahmen, wie die Steuererstattungen. Die sind offensichtlich, weil die kommen ja auf Ihr Konto an. Was weniger offensichtlich ist, sind die Wertsteigerungen der Immobilie an sich. Der Wert der Immobilie könnte zum Beispiel gestiegen sein, weil der Gesamtmarkt steigt oder weil Sie renoviert haben und damit die Immobilie aufgewertet haben. Und es könnte natürlich auch sein, dass er gefallen ist. Mieteinnahmen und andere Einnahmen ziehen Sie sich direkt aus der Cashflow-Rechnung. Steuererstattungen, die das Jahr produziert hat, nehmen Sie sich aus der Steuerrechnung. Und was die Wertsteigerung der Immobilie angeht, kommen Sie nicht um eine etwas kompliziertere Berechnung herum. Praktisch müssen Sie ja eigentlich die Immobilie zu Beginn des Jahres und zum Ende des Jahres bewerten und die Differenz dann ermitteln. Dafür gibt es verschiedene Bewertungsmethoden. Man kann vom Ertrag der Immobilie ausgehen und einen Wert berechnen. Es gibt die Möglichkeit, mit Substanzwerten zu arbeiten oder Vergleichswerte von anderen Immobilien heranzuziehen. Je nachdem, wie gut Sie sich da auskennen und was Sie für richtig halten, nehmen Sie ein Verfahren zur Bewertung. Ich möchte Ihnen hier nur schnell eine einfache Methode zeigen, mit der ich oft arbeite. Ich nehme ganz oft die Vergleichswerte von ähnlichen Immobilien in derselben Lage und mache Zuschläge und Abschläge je nach Zustand und Alter der Immobilie. Der Homeday-Preisatlas bietet dafür einen recht guten Anhaltspunkt. Hier können Sie nämlich die Adresse einfach eingeben und dann bekommen Sie einen Quadratmeterpreis ermittelt, den Sie hochrechnen können. Bereinigt um Korrekturen ergeben sich dann zwei Werte, einmal zum Anfang des Jahres und einmal zum Ende des Jahres, womit Sie die geschätzte Wertsteigerung oder den Wertverlust berechnen können. Bei den Vermögensminderungen orientieren Sie sich dann sinnvollerweise an den tatsächlichen Kosten, die angefallen sind oder anfallen werden. Und auch hier können Sie sich aus der Cashflow-Rechnung schon mal die Daten ziehen. Diese Posten erweitern Sie aber sinnvollerweise einmal um die Steuernachzahlung, die das Jahr an sich verursacht hat. Und es bietet sich an, noch einen weiteren Posten mit aufzunehmen. Und zwar ist es die Rücklage nach der Petersen Formel. Über die Petersche Formel versucht man, die tatsächliche Rücklage für kommende Renovierungskosten zu ermitteln. Bei dieser Formel unterstellt man, dass jede Immobilie von den Kosten her alle 80 Jahre komplett neu gebaut wird und dass in dieser Zeit die Kosten um 50% gestiegen sind. Entsprechend sind pro Jahr ein Achtzigstel vom 1,5-fachen der Herstellungskosten der Immobilie als Rücklage anzusetzen, die wir als Ausgabe mit in die Berechnung einfließen lassen sollten. Was sich dann unterm Strich ergibt, ist ein Näherungswert, wie viel Vermögen tatsächlich dazugekommen ist oder zerstört wird oder wurde. Natürlich nur ein Näherungswert, denn für den tatsächlichen Wert müssen Sie Ihre Immobilie verkaufen und berechnen, wie hoch der Gewinn ist. Das ist also alles hier mehr eine qualifizierte Schätzung, die Sie auch anpassen sollten, je nachdem, was Sie für richtig und für falsch halten. Allerdings bekommt man mit der Arbeit über Vermögensaufbaurechnung ein gutes Gefühl dafür, ob die Immobilie rentabel ist oder nicht. Dazu können Sie im Anschluss alle drei Werte, die Sie berechnet haben, ins Verhältnis zu Ihrem Eigenkapital bzw. zueinander setzen. Und dann bekommen Sie einen Eindruck davon, ob eher die eine Immobilie oder die andere Immobilie rentabel ist oder ob vielleicht eine Anlage in Wertpapiere sinnvoller wäre. Der Cashflow im Verhältnis zu Ihrem Eigenkapital zum Beispiel sollte auf jeden Fall positiv sein und im besten Fall bei mindestens 15% liegen. Die Steuer im Verhältnis zu Ihrem Vermögensaufbau ist sinnvollerweise negativ oder geht gegen Null. Und der Vermögensaufbau im Verhältnis zu Ihrem eingesetzten Eigenkapital, der sollte auch schon mindestens bei 30% liegen, meiner Meinung nach, damit Sie genügend Sicherheitspuffer eingebaut haben. Denn Immobilien sollten sich aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes, des konzentrierten Risikos und der hohen Fremdverschuldung auf jeden Fall entsprechend hoch auch verzinsen. Gut, ich hoffe, Ihnen damit weitergeholfen zu haben oder hoffe, dass das Sie weiterbringt. Und wenn Sie Lust haben, dann schreiben Sie mir doch in die Kommentare, ob Sie das weitergebracht hat und was Ihre brennendsten Probleme beim Vermögensaufbau als Unternehmer sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Erik Bräusche.